Am Mikrofon ist Nathalie Bagnew. Hallo miteinander. Zu Gast im Grischen Lüt ist ein Mann, der eine unglaubliche Geschichte zu erzählen hat. Der Patrick Stalder. Er ist 44, wohnt in Bainville am See und ist leidenschaftlicher Kristallsammler. Der Patrick Stalder war vor einem Jahr auf dem Piz Beverin, um seinem Hobby nachzugehen. Zusammen mit einem Kollegen ist er am verlängerten Pfingstwochenende im 2009 Kristall suchen. Das Tragische kommt jetzt. Der Patrick Stalder ist schwer verunfallt an dem Tag, wo sein Kollege den Piz Beverin verlor. Hat, ist er in einen Steinschlag geraten. Und so hat er den unglaublichen Kampf gegen den Tod angefangen. Patrick Stalder, zuerst einmal schönen guten Tag.
Hallo.
Sie sind nicht allein gekommen. Ebenfalls im Studio ist der Jürg Gartmann, Rettungschef vom Piz Platte vom Schweizerischen Alpenclub. Auch für Sie. Hallo.
Salut.
Der Jürg Gartmann war, wie gesagt, bei der Rettungsaktion mit dabei gewesen. Wir fangen aber jetzt an mit der Geschichte vom Herrn Stalder. Herr Stalder, der Tag X vor einem Jahr, wo der Unfall passiert ist. Sie sind, wie gesagt, mit einem Kollegen auf dem Piz Beverin gewesen, am Strahlen. Wie haben Sie den Tag dort verbracht?
Also wir waren am Samstag noch ein bisschen in der Garnuse unten gewesen und am Tag darauf haben wir in der Nähe Welle etwas gesucht. Wir sind keine 10 Minuten den Weg hinterher gelaufen und sind dann zu unserer Stelle runter, wo wir bereits 2-3 Wochen vorher einen Kristalle gefunden haben.
Kristall suchen, das gehört in dem Fall zu Ihrem Hobby?
Ja, das ist eine Leidenschaft, die ich eigentlich seit Kind betreibe. Mit 6 Jahren bin ich das erste Mal mit meiner Tante mit und ab dort hat mich das Fieber eigentlich gepackt.
Jetzt sind Sie mit Ihrem Kollegen beim Piz Beverin, sind am Kristall suchen und dann ist Ihr Kollege schon dann gegangen.
Ja, wir sind beim Abstieg gewesen, ihm war nicht so wohl gewesen, und er hat dann gesagt, dass er eventuell auch zurückgehen. Ich habe gesagt, ja gut, dann gehe ich einfach mal rasch runter, du das Werkzeug noch zu der Stelle hin. Und wenn's dann, wenn er dann nicht sollte runterkommen, dann komme ich dann auch führen. So weit ist es aber nicht mehr gekommen.
Der Kollege ist gegangen, Sie sind dann allein gewesen, und wie ist denn weitergegangen?
Ja, ich habe gedacht, ich warte noch, in 5 Minuten sollte er kommen. Ich wollte schauen, wie es aussieht, und ich bin 2-3 Meter darauf gestiegen und dort ist dann eine Felsbank in einer Breite von etwa 2-3 Meter ins Rutschen gekommen und die hat mich dann auf der Brust und am Kopf ziemlich hart getroffen.
Haben Sie das denn gehört, wo der Steinschlag runtergekommen ist?
Ja, der war in unmittelbarer Nähe vor mir gewesen. Also der ist nicht von weit oben runtergekommen, nicht schnell in dem Sinn, sondern ich habe mich an der Erle gehabt und ich denke, dass ich sogar mit dem Heben an dieser Erle das Ganze dann in Bewegung gesetzt habe. Ursprünglich ist er wirklich in Zeitlupentempo an rutschen. Ich habe probiert, drüber zu kumpen. Das habe ich nicht geschafft. Nach rechts und links habe ich nicht können. Dort sind Felswände gewesen, kleine. Und ich habe es nicht geschafft, drüber reinzusteigen. Und entsprechend bin ich dann ziemlich hart von dem Stein getroffen worden.
Ziemlich hart getroffen worden? Was heisst das?
Ja, das ist nur das Vorwort. Also, der Mock hat etwa 400 Kilo gehabt. Da ist mir auf die Brust. Und dort hat es mir dann einige Rippli getutscht. Und auch das Brustbein vertrümmert und auch im Gesicht. Die Haut war noch mehr oder weniger ganz gewesen, aber das darunter hat ziemlich zerstört ausgesehen.
Es war aber nicht ein Steinschlag gewesen, es ist nämlich noch weitergegangen.
Ja, also mich hat es dann in Erle nur geschossen. Das war einerseits mein Glück gewesen. Durch das sind die ganz grossen Möcke, etwa 2,5 Tonnen, die dort gelöst worden sind, unten durch. Und ich bin nicht mit denen da abgewurzelt. Und nachdem ich dann dort in dem Gestrüpp in ein weisses Licht gesehen habe und realisiert habe, dass ich nahe vom, ja, auf dieser Seite bin, ist dann einmal ein Stein gekommen und hat mich dann einmal etwa 15 Meter runtergerührt. Aber dort habe ich dann auch gewusst, ja, sie wollen mich nicht auf dieser Seite nennen. Ich habe in diesem Leben noch etwas zu tun.
Sie haben es vorher angesprochen, das weisse Licht. Jetzt gehen wir doch da ein bisschen näher drauf ein. Das ist auch etwas, was einem durch den Kopf geht. Sie haben auch gesagt, Sie wollen mich noch nicht. Jetzt ganz spezifisch, was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, wo das alles passiert ist, in dem Moment?
Also zum Glück ist die Felsplatte mir nicht durch den Kopf, sondern nur an den Kopf. Als erstes einmal. Also das heisst, ich konnte noch denken. Das war einmal das Essentielle gewesen. Ich hatte natürlich extrem Schmerzen gehabt. Ich habe auch keine Luft mehr bekommen. Das war mein Hauptproblem im ersten Moment. Ich habe dann aber realisiert, dass eigentlich der Tod noch bevorsteht und habe mich noch von meinen Bekannten und Verwandten verabschiedet im Gedanken. Und nachdem, was mich runtergerührt hat, habe ich einfach gewusst, jetzt muss ich zuerst schauen, dass ich wieder Luft bekomme. Das war eigentlich fast eine Stunde gewesen. Parallel konnte ich dann aber natürlich noch überlegen, was ist wichtig für mich jetzt wer könnte reagieren, was könnte als nächstes passieren. Habe ich überhaupt eine Chance? Es ist überhaupt noch alles dran bei mir. Nebst dem, dass das Hirn funktioniert, oder? Ja, bin ich querschnitt gelähmt.
Sind Ihnen also viele Sachen durch den Kopf gegangen? Haben Sie überhaupt noch können für Hilfe rufen? Also haben Sie überhaupt die Kraft noch gehabt, zum Rufen? Hilfe, ich bin da.
Ja, seit der ersten Stunde ist das gar nicht gegangen. Doch später habe ich wirklich auch 5 Minuten um Hilfe gerufen. Aber ich denke, das war eher ein Flüstern gewesen. Also richtig laut ist das nicht mehr gegangen. Das Einzige, was wirklich reagiert hat, war ein Hund auf einem Bauernhof. Und der hat mich so eine Hilfe gerufen, angegeben. Dann habe ich es noch ein bisschen intensiviert. Aber ich glaube, das war einer gewesen, der sonst gerne gebellt hat.
Jetzt liegen Sie dort. 50 Knochen haben Sie sich gebrochen. Insgesamt sind Sie 50 Stunden dort gewesen. Kommen wir zu der Stunde Nummer 1. Ist das die schlimmste Stunde gewesen für Sie?
Die schlimmste Stunde, über das haben wir gar nie Gedanken gemacht bis jetzt. Es war die schwierigste gewesen. In dem Sinne, ich habe nicht gewusst, was mich erwartet. Weil das fast keine Luft hat, das ist sehr, sehr unangenehm. Ich denke, es hat Schlimmere gegeben nachher in der Nacht. Dort vor allem, wo dann die Kälte dazugekommen ist. Oder in der zweiten Nacht sogar, wo ich dann anfing halluzinieren habe. Ich denke, dort hatte ich schwierigere Momente, die ich als schwieriger empfunden habe.
Und zu diesem Moment werden wir auch gleich als nächstes kommen. Unglaublich bewegende Geschichte, die Sie uns hier erzählen. Im Grischalüt von heute, Patrick Stalder, der beim Piz Beverin in einen Steinschlag geraten ist. Wir machen jetzt aber eine kleine musikalische Pause. Herr Stalder, Sie haben sich da etwas ausgewählt von der Dada Antiportas. She Cries for Someone. Wieso genau dieser Song?
Freundin.
Kurz und knappe Antwort von Patrick Stalder. Mehr von ihm und von seiner Geschichte hören wir gleich nach dem Musikstück.
Grisha Lüt.
Don't try to feed me with kind of completely meaningless thoughtfulness. It's been nothing but pain and permanent rain. I've been falling down on my face. Don't try to laugh with me, my phonograph will be bitter.
Musik aus der Schweiz von der Dada Antiportas, «She Cries for Someone Else». Ihr hört das Radio von hier mit dem Grischa Lüt. Eine unglaubliche Geschichte, die einem schon ein bisschen kalten Rücken runterläuft, dem Grischa Lüt heute. Vor einem Jahr am Pfingstwochenende war der 44-jährige Patrick Stalder auf dem Piz Beverin am Kristallsuchen. Plötzlich wird er von einem Steinschlag überrascht und mitgezogen. Herr Stalder, Sie haben uns vorher den Unfall geschildert, wie das alles abgelaufen ist. Jetzt liegen Sie mit 50 Knochenbrüchen und Kopfverletzungen dort, Mutterseelen allein. Was ist denn der erste Gedanke, der Ihnen in den Sinn gekommen ist, nach dem Unfall?
Ja, ich bin dort ja vom Stein zu dem Gestrüpp ausgeschlagen worden. Und ich habe einfach sofort realisiert, ich will mich nicht. Sondern ich habe auf dieser Welt noch etwas zu tun. Und entsprechend habe ich sofort geschaut, dass ich noch zu meiner Luft komme. Habe sofort davon überlegt, was sind die nächsten Schritte. Wer kann mich retten? Wer reagiert? Was kann ich machen? Ich habe geschaut, funktioniert mein Hirn noch? Habe zählt, Buchstaben, habe probiert, Erinnerungen vorzunehmen aus meinem ganzen Leben. Ich habe geschaut, sind alle Beihände und was auch immer dran. Habe ich Rückenverletzungen, innere Verletzungen, einfach probiert, mal so einen ersten Check zu machen. Das parallel mit einfach dem wirklich massiv nach Luft dringen.
Sie haben auch gesagt, das Zählen hat Ihnen geholfen.
Ja, das Zählen ist dann später eigentlich zum Tragen gekommen, weil ich lebe ohne Uhr. Und einfach die Vorstellung, eine ganze Nacht nicht zu wissen, wie lange es noch geht, bis der Morgen kommt, da habe ich herausgefunden, dass ich etwa 30 Mal schnaufe pro Minute. Und dann habe ich meine Atemzüge gezählt, auch zum Wachbleiben, damit ich natürlich dann in der Nacht, wo es sehr, sehr kalt geworden ist, nicht verfriere.
Wie haben Sie das gemacht mit der Nahrung, Essen, Trinken?
Ich habe meinen Rucksack hier oben hingestellt, wo der Steinschlag mich erfasst hat. Das heisst, ich habe weder zu essen gehabt, noch zu trinken, noch sonst irgendetwas. Ich hatte sogar ein Handy dabei, wo ich nur einen Knopf drücken konnte und dann wären meine GPS-Daten raus an meine Leute. Aber Rucksack war tabu gewesen. Das heisst, ich musste wirklich dort 50,5 Stunden verbringen, ohne irgendetwas von dem dürfen zu brauchen, sprich die warmen Kleider, die ich gewesen wäre, das Wasser zu essen. Einfach nichts. Ich hatte nur das, was ich auf dem Leib hatte, und das war auch nicht der Haufen gewesen.
50 Stunden sind Sie dort gelegen, 50 Knochen haben Sie gebrochen gehabt. Das sind ja unglaubliche Schmerzen. Wie sind Sie damit umgegangen?
Ja, also ich bin schon mal froh, dass ich mich nicht mehr an die Schmerzen erinnere. Darum ist es einfach ein schwierig, darauf Antwort zu geben. Was ich einfach gemacht habe, ich habe mit Atmen zum Teil einfach die Knochen wieder probiert, dort herzutun, wo sie irgendwie nach meinem Gefühl gehört haben. Einfach tief links oder oben geschnauft und dann hat es geknackt und geklopft. Und wenn ich das Gefühl hatte, jetzt ist der Schmerz ein bisschen weniger, dann habe ich einfach geschaut, dass ich amigs die Rippli wieder dort herschnaufen kann. Das war das, was ich am Anfang machen konnte. Später habe ich dann natürlich das Umfeld genutzt und habe probiert, mir ein weiches Bett zu machen. Sprich, auch ein mit Sand und Käse, im Zeitlupentempo natürlich alles. Probiert, mir eine Lage zu machen, die ein bequemer war.
Was sind denn so prägnante Momente, die Sie hatten, wo Sie sich noch ganz genau zurückerinnern können? Vielleicht irgendetwas, wo Sie gedacht haben, ich werde jetzt gerettet vielleicht? Oder Sie haben vorher etwas gesagt von Halluzinationen?
Ja, also ich habe von Anfang an eigentlich das Bild von der Rettung vor mir gehabt. Ich habe in den ersten 5 Minuten bereits gesehen, wie der Heli kommt. Ich habe mich von aussen gesehen gehabt. Das war das eine. Das war sehr eindrücklich für mich. Aber in der zweiten Nacht war es vor allem sehr spannend mit den Halluzinationen, weil ich will immer die Wetterkarte studieren. Also sprich eine Regensimulation und da weiss ich ganz genau, vom 2 oder so kommt das Westen her, das nächste Wetter oder was auch immer. Ich habe das Wetter auch beobachtet, weil es Westwindlage war. Ich habe gewusst, ich wollte nicht mehr verregnet werden. Ich war schon genug nass von 2 Regengüssen vorher. Und dann habe ich die Wolken beobachtet und die hat sich einfach nicht mehr bewegt. Dann habe ich gedacht, nein, das kann nicht sein. Ausgerechnet, jetzt haben sie einen Fehler in der Regensimulation. Das brauche ich jetzt nicht. Ich muss wissen, ob es kommt, regnen. Nachher schaue ich so links rüber und denke, es ist wieder Zeit zum Hilfe rufen. Ich sehe keinen Bildschirmrand. Schaue nach rechts, sehe keinen Bildschirmrand. Denke ich, hey, was stimmt nicht? So breite Bildschirm gibt es doch gar nicht. Oder? Dann habe ich irgendwann realisiert, dass ich halluziniert habe und ja, dass das die richtigen Wolken sind und dass ich da richtig am Berg oben liege. Und habe ich das gemerkt, dann habe ich dann schon gewusst, jetzt wird es hart. Jetzt wird es hart, weil Es war grössordnig am Abend um 10 Uhr, halb 11 Uhr, der zweite Nacht, eine ganze Nacht vor mir. Dann dachte ich, jetzt schaffe ich es nicht mehr.
Haben Sie in dem Moment auch Angst gehabt mit diesen Halluzinationen?
Nein, irgendwie komischerweise Angst habe ich während diesen ganzen 2 Tagen nicht wirklich gekannt, das Gefühl. Ich habe erst Angst bekommen, als der Jürg kam mit dem Heli. Als er so fest gewindet hat, habe ich Angst gehabt, dass ein weiterer Stein würde lösen würde. Dann könnte ich eben nicht nur mich, sondern auch andere treffen. Während dieser Zeit habe ich es einfach offen gelassen, zwischen Leben und Tod. Aber ich war ziemlich sicher, dass ich es überleben werde, weil sie haben mich ja nicht wollen. Habe ich gewusst, ja gut, da gibt es nur eine Alternative und die heisst Leben.
Also Angst vor dem Tod hat es nicht gegeben?
Nein, gar keine Zeit gehabt.
Sie nehmen die Geschichte irgendwie ein bisschen mit Humor. Ich habe auch Ihr Buch gelesen, wo Sie geschrieben haben über Ihr Erlebnis im Piz Beverin. Und im Vorgespräch haben Sie mir auch mal eine Geschichte geschildert gehabt, über einen kleinen witzigen Moment bei diesem Unfall. Es klingt jetzt makaber, aber es ist so. Es ist um Adler gegangen.
Ja, also ich habe die Augen wieder aufgetan und dann sind 2 grosse Vögel über mir gekreist. Aber in der Situation, wie ich war, bin ich überzeugt, das sind Geier. Da das anzufressen sind, habe ich das Ästchen genommen und habe gewunken und habe gesagt, lasst mich morgen wieder kommen, heute ist noch zu früh, ich bin immer noch am Leben. Und das hat mich natürlich zum Schmunzeln veranlasst. Dann habe ich aber realisiert, oh nein, das sind Steinadler, die fressen Lebigs, da haben wir Bauch geklopft und gesagt, lass jetzt, ich bin mehr als 25 Kilo, keine Chance, vergesse jetzt. Und dann musste ich so lachen, dass ich wirklich eine halbe Stunde, gebraucht habe, zum Trippi wieder sortieren und den Schmerz halbwärts in den Griff überzukommen.
Das, der Patrick Stalder. Wenn wir schon bei den Adlern dran sind, machen wir gerade die Überleitung zum nächsten Lied, das Sie sich ausgesucht haben, Eagles, Hotel California. Nach dem Lied hören wir mehr von Patrick Stalder und von seiner Rettung, weil beim Einsatz mit dabei war auch der Jürg Gartmann, der Chef vom Piz Plata vom Schweizerischen Alpenclub, mit dabei.
Grisha Leute. We'll be right back.
pink champagne on ice. And she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find a passage back to the place I was before. Relax, said the nightman, we are programmed to receive. You can check out anytime you like, but you can never leave.
Hotel California von den Eagles hier bei uns auf Grisha. Das Grisha-Leute mit zwei Gästen heute, die eine sehr bewegende Geschichte zu erzählen haben. Der Patrick Stalder, er ist ab Pfingsten vor einem Jahr am Piz Beverin in einen Steinschlag gekommen, während er am Kristallsuchen war. Er ist schwer verletzt und mit 50 Knochenbrüchen am Körper 50 Stunden lang dort gelegen und hat auf seine Rettung gewartet. Ebenfalls im Studio ist einer von den Retter, der Jürg Gartmann, Rettungschef vom Piz Platte vom Schweizerischen Alpenclub. Jetzt zuerst einmal, Herr Stalder, haben Sie überhaupt gewusst, dass Sie gerettet werden werden? Oder haben Sie mit allem gerechnet gehabt?
Also ich bin überzeugt, dass ich gerettet werde, das schon. Sehr sogar. Aber wissen tut man es natürlich nicht. Aber irgendwie hatte ich fast die Frechheit gehabt, zu sagen, ja, ich weiss. Ich hatte so eine Ruhe gehabt, ich habe nicht gewusst, woher dass ich das genommen habe. Ich denke, ja, das war nicht an Wissen gewesen. Ich bin überzeugt.
Wir haben vorher schon etwas gehört vom Moment der Rettung, der einzige Moment, wo Sie Angst hatten, Herr Stalder. Jetzt aber, Herr Gartmann, der Notruf ist eingekommen, aber nicht wie ein normaler Notruf, haben Sie gesagt. Wie ist denn das jetzt abgegangen?
Also es war noch ganz speziell, weil üblich kommt unser Alarm über die Einsatzleitung für eine Rettungsflugwacht ein. Und bei dem speziellen Fall von Patrick war es so, dass der Wirt vom Restaurant Beverin auf dem Glaspass mir auf dem Handy angerufen hat. Und er war ganz aufgeregt und hat gesagt, jetzt musst du kommen. Da ist etwas passiert. Der Patrick, das ist ein Gast, den ich kennengelernt über mehrere Jahre, der ist nicht heimgekommen. Und der ist jetzt schon zwei Tage ist der vermisst.
Jetzt hat der Wirt aber den Notruf eingegeben. Herr Stalder, Sie haben aber gesagt, Sie seien mit einem Kollegen am Strahlen gewesen beim Piz Beverin. Wie kommt jetzt das?
Ja, der Kollege ist eben zurück. Als ich aber nicht zurückgekommen bin, hat er das im Wirt auch weiter gesagt. Er hat probiert, mir aufs Handy anzulüten. Ich habe gewusst, dass er noch auf den Friedhof runter will. Und entsprechend hat dann, so wie ich es vermutet habe, meine Eltern und mein Chef sich kurz geschlossen, weil ich nicht zum Arbeiten gekommen bin, weil meine Eltern sich nicht können bei mir zurückmelden nach dem Pfingstwochenende. Und so hat meine Mutter dann probiert, herauszufinden, wo ich bin. und hat unter anderem auch im Wert dort oben im Willi angerufen.
Herr Gartmann, der Notruf ist jetzt eingegangen vom Wirt, dass der Herr Stalder eben seit 2 Tagen nicht mehr auftaucht ist. Wie ist denn weitergegangen?
Also in dem Moment, wo ich auch gewusst habe und auch sicher gewesen bin, dass da etwas passiert ist, habe ich einmal, wie das üblich ist, bei einer Suchaktion versucht, möglichst viele Informationen reinzuholen von denen, die etwas wissen über den Verbleib von Patrick. Ich habe einerseits einmal mit der Polizei Kontakt aufgenommen und organisiert, dass sie Informationen auf ihrem Kanal reinholen. Und ich habe auf der anderen Seite mit der Rettungsflugwache Kontakt aufgenommen, um zu schauen, ob ein Flüger frei ist für einen Suchflug. Und habe parallel noch mir Gedanken gemacht, was muss ich machen, wenn wir jetzt da zu dem Einsatz kommen tun, was brauche ich da noch an personellen Ressourcen, und habe meine Retter angefangen vorinformiert.
Und wie viele Retter sind denn das gewesen, die dann definitiv mitgeflogen sind?
Also bei einer Suchaktion ist es eher so, da kann man sich noch ein bisschen Zeit lassen, weil das ist nicht ein Ereignis wie bei einem Lawinenunfall, wo es um Minuten geht, und da kann man sich das einmal gut überlegen. Bei dem Einsatz, den wir jetzt gemacht haben, ist es so gewesen, dass wir im ersten Fall entschieden haben, dass wir mit dem Flüger für Rettungsflugwacht einmal einen Suchflug machen tun. Und da so ist amix standardmäßig der Pilot mit dem Rettungssanitäter und dem Arzt dabei. Da ich selber auch ausgebildet bin als Rettungsspezialist Helikopter, habe ich eigentlich 2 Funktionen gleichzeitig ausüben können. Ich habe einerseits als Rettungschef und ortskundige Person dort meinen Einfluss geltend machen können. Also wir sind da zu vierten im Einsatz gewesen, in dieser Phase.
Jetzt fliegen Sie, machen Sie also den Testflug, schauen Sie einmal, sehen wir etwas. Haben Sie denn gerade den Stalder gefunden?
Also, es ist dann so abgelaufen, wo ich auf der Basis auf Unterfahrt gefahren bin, habe ich noch Kontakt mit der Polizei, und die haben noch genauere Informationen vom Strahlerkollegen von Patrick hingeholt. Und das Bild, das ich dort hatte, habe ich eigentlich genau sagen können, der Patrick, der muss ungefähr in dem Raum liegen. Also wenn er dort ist, wo wir oder wo ich die Angaben hatte, dann müssten wir den eigentlich finden. Nun ist es so in der Praxis, es ist dann vielmals so bei diesen Suchaktionen, dass die Leute dann am Schluss halt ganz an einem anderen Ort zum Vorschein kommen, als sie gesagt haben. Aber anfangen tut man immer dort, wo man mal die Angaben hat. Und in dem Fall ist es dann so gewesen, dass wir mit dem Herrenflug eine Begrenzung gemacht haben. Links, rechts, oben, unten. Und dann tun wir den Suchflug im Raster nach unten, nach oben, innerhalb von dem Bereich absuchen. Und das ist dann so gewesen, wir sind da dort hergekommen und haben da angefangen, den Raster zu machen. Der Pilot hat da der Heli in die Position gebracht, wo man am besten die Übersicht hatte, und haben da so angefangen zu fliegen. Und das ist 2 Minuten gegangen. Und dann haben wir vom Heli aus gesehen, wie sich ein Arm bewegt dort.
Ein Arm bewegt dort, ein Stalder?
Ich habe natürlich den Heli gehört, schon lange vor ihnen. Und irgendwann hatte er eine Augenhöhe gehabt. Und dann habe ich mein Zweigli genommen und habe gewunken.
Also es war dann so gewesen, ja, zu dem Zeitpunkt, wo wir den Patrick gesehen haben, haben wir gewusst, also der Patrick ist am Leben, also jetzt findet da eine Rettungsaktion statt. Und dazu haben wir einmal mit dem Heli wieder einmal wegfliegen müssen, um also uns ausrichten, dass wir die Winde zum Einsatz nehmen tun, damit die Retter zu dieser Person noch abgelassen können, weil der Heli hätte dort natürlich nicht landen können. Und das hat ein bisschen Zeit gebraucht. Also wir sind dort einmal auf einen Zwischenlandeplatz weggeflogen. Also dann war es so gewesen, dass als Rettungsspezialist Helikopter wird man die Winde genommen und dann fliegt man wiederum zurück zum Verletzten. Und dort wird man oberhalb von dem Verletzten, wird man an der Winde vom Heli aus abgeladen. Und dort klingt man sich aus. Und dann geht der Heli wiederum zurück und holt einen Arzt als Unterstützung. Und der wird auch wiederum ins gleiche Ort hergeflogen und wird dort auch an der Winde abgeladen.
Herr Stalder, wie war denn für Sie der Moment der Rettung gewesen?
Also zuerst bin ich mal verschrocken, wo der Heli einfach plötzlich da so keine 20 Meter vor mir auftaucht ist. Und dann bin ich natürlich erleichtert gewesen, weil ich gewusst, ich habe es geschafft. Der Rest ist nachher in den Händen der Retter gewesen. Ich habe sie probiert, ihren Job machen zu lassen. Aber, glaube, da haben wir noch ein Ereignis gehabt, das, glaube ich, speziell war. Und er mich nach dem Namen gefragt hat, und woher ich käme, habe ihm halt alles gesagt, mit Strassennummern und Postleitzahl. Das ist dann schon eher selten gewesen, nach so einer langen Zeit.
Wie war das für Sie gewesen, Herr Gartmann, wo Sie dann zumal den Herrn Stalder gesehen haben? Haben Sie das überhaupt glauben können? 50 Stunden lang ist der Mann dort gelegen und hat es überlebt?
Also mit einer Tätigkeit, mit einer 10-jährigen Tätigkeit als Rettungschef erschreckt man eigentlich nicht so schnell. Es war aber für mich schon noch speziell gewesen, noch so lange Zeit, Patrick dort eigentlich anzutreffen. Und er hat mir, das ist so üblich, dass man mal schaut, über das Bewusstsein und das Wohlbefinden von dieser Person mal ein Bild zu kriegen, wo er mir so messerscharf sagen hätte können, von wo er kommt oder auch seine Telefon- oder seine Nadelnummer hat ihm noch aufgezeigt. Und das hat mir dann auch die Sicherheit geben, dass der beim Bewusstsein ist und dass die Verletzungen, dass er eine Chance hat, um da so diesen Unfall zu überleben.
Aber bevor der Herr Stalder in den Helikopter gehen konnte, hat man ja noch andere Sachen machen müssen.
Also ist dann so weitergegangen. Der Arzt ist dann auch zu mir an der Winden abgelaufen worden. Und er hat sich dann um den medizinischen Teil von Patrick noch weiter gekümmert, weil er ist der Fachmann in dem Bereich. Und er ist dann zum gleichen Schluss gekommen, dass wir der Patrick da so jetzt auf eine Vakuummatratze legen tun und mit der Winden ausfliegen tun auf den Zwischenlandeplatz. Und dort kann man ihn dann umlagern und in Heli eintun. Jetzt die Geschichte mit dieser Vakuummatratze, das ist manchmal gar nicht so einfach. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass im abschüssigen Gelände kann man nicht eine Person einfach so einbetten, wie das vielleicht im Spitalbett stattfindet. Also wir haben da dann eine Strategie wählen müssen, wo wir ihn auch noch so schonend als möglich in die Vakuummatratze gekriegt haben. Und das haben wir dann am Anfang so versucht, dass wir die Vakuummatratze unterhalb herlegen wollen. Hat aber zur Folge gehabt, dass wir der Patrick natürlich um die Achse drehen hätten müssen. Und irgendwann haben wir dann mal feststellen müssen, auch vor allem mit dem Einwand von Patrick, dass die Schmerzen einfach zu gross gewesen sind, um ihn so auf die Matratze zu lagern. Und da wäre vielleicht noch interessant, wenn du das so noch mal schildern kannst, wie du das erlebt hast, der Moment, wo wir noch uns entschieden haben, zusammen mit dem Hinweis, wir könnten das doch anders machen.
Ja, ich habe einfach festgestellt, dass, als ihr mich probiert habt, überzuziehen, dass mein Oberkörper nachgeht wie eine Gummikuh. Und dass das einfach so nicht geht, ohne dass man irgendwelche Rippen noch irgendwo hinschiebt, die noch nicht gewesen sind. Und dann durch das, dass der Willi dazugestossen ist, der war irgendwie auch noch unterwegs gewesen, mich zu suchen, hat er dann die Matratze 90 Grad verkehrt können haben und ich konnte dann eine Art mit meinen Techniken, die ich schon ein bisschen gekannt habe von den Bewegungen, eine Art können da reinrutschen, ohne dass ich mit dem ganzen Zeug dann das Loch habe. Und so haben wir mich wirklich sehr schonend dort in die Rettungsmatratze gebracht.
Wie ist es nachher weitergegangen?
Wo wir der Patrick dann mal in der Vakuummatratze drin hatten, von dort ist es dann routinemässig gegangen. Also da haben wir den Heli wieder mal anvisiert. Die Winde, der Last oder der Windenhaken ist wieder gekommen und man hat die Vakuummatratze zusammen mit dem Arzt noch angehängt und hat ihn dort aus dieser misslichen Lage rausgeklopft und ist auf den Zwischenlandeplatz geflogen. Und von dort weg ist er dann umgeladen worden auf eine Bahre, so dass man ihn im Heli ins Spital transportieren konnte.
Stalder, erinnern Sie sich noch an alles von der Rettung her?
Ja, also ich mag mich wirklich erinnern, wie der Arzt erzählt hat mit der Leine. Ich probiert habe, etwas zu sagen und er nicht gehört hat. Er hat einfach super weiter erzählt, eben so wie es sich gehört. Er hat mich auch gewarnt, das könnte drehen und so. Ich mag mich erinnern auf dem Zwischenlandeplatz, wo der Polizist auch schon eingetroffen war, als ich ein bisschen weggerutscht bin. Wie ich dort sogar gesagt habe, keine Meldungen an die Presse. Da mag mich an alles erinnern, ja.
50 Stunden unter den grössten Schmerzen, die man sich fast nicht vorstellen könnte, sind Sie dort gelegen. Wie war denn dann nachher der Aufenthalt im Spital gewesen?
Sehr schön.
Schön.
Im Verhältnis. Es war warm, das Bett war weich, man hatte Schmerzmittel gehabt. Mit wieder Menschen um sich herum gehabt, indirekt zu trinken auch. Das war fast das Schlimmste gewesen. 54 Stunden ohne Wasser. Ich habe es fast genossen im Spital, ja.
Was haben Sie denn alles für Schäden getragen von dem Unfall?
Ja, es sind eben etwa 19 Rippenbrüche gewesen, wo man offensichtlich sieht, das Brustbein aufgetrümmert ist. irgendwo zwischen 25 und 35 Schädelbrüche, die hat man gar nicht so genau gezählt. Ich hatte Doppelsichtigkeit noch ein bisschen, man hat die ganze Augenhöhle müssen rekonstruieren. Ich habe kein Gefühl mehr, eine linke Kopfhälfte. Es sind ein paar Sachen geblieben, aber es sind im Verhältnis kleine Sachen, wenn man sie im Verhältnis anschaut, so was hätte alles können sein.
Sie haben auch ein Buch geschrieben, wo Sie die ganze Geschichte über den Unfall am Piz Beverin aufgeschrieben haben. Ist die Geschichte vielleicht auch ein bisschen an Ihre Retter gewidmet?
Wenn man den Titel anschaut, «Die roten Engel», auf jeden Fall. Es ist ein Hommage an Trega, ein Dankeschön an Trega, dass ich das dürfen überleben. Das auf jeden Fall.
Herr Gartmann, haben Sie das Buch auch gelesen, «Die roten Engel» von Patrick Stalder?
Selbstverständlich habe ich das Buch auch von Patrick gelesen und das hat mich auch fasziniert. Das ist wirklich sehr eindrücklich. Für mich ist das noch ganz speziell gewesen, weil es ist sehr schmal, dass ich auch so engen Kontakt habe mit einem Verletzten oder mit einer Person, die mir gerettet hat. Und das Buch, das ist wirklich eine ganz spannende Sache. Also es fasziniert mich wirklich ganz gewaltig. Ich habe es mehr als einmal gelesen und ich kann es nur allen bestens empfehlen, mal da so reinzuschauen.
«Die roten Engel», das Buch von Patrick Stalder über seine unglaubliche, emotionale und mitreissende Geschichte am Piz Beverin, gibt seit einer Weile in den Buchläden zu kaufen. Patrick Stalder, als letzte Frage, wie geht es Ihnen heute? Denken Sie noch viel an Unfall am Piz Beverin?
Im Verhältnis zu früher geht es mir sicher nicht mehr so gut. Im Verhältnis zu dem, was hätte passieren können, bin ich der glücklichste Mensch von der Schweiz. Und ich denke so gesehen nicht mehr so viel an den Unfall einfach im Alltag. Aber ich werde natürlich immer wieder gezwungen, wenn ich so ein Interview machen darf, wie jetzt mit Ihnen da.
Ich danke Ihnen beiden viel mal, dass Sie vorbeigekommen sind ins Grischenstudio und Ihre Geschichte erzählt haben, Patrick Stalder, und natürlich auch Ihre Geschichte erzählt haben, Jürg Gartmann. Das ist Grischenleute für heute gewesen. Und das mit einem letzten musikalischen Wunsch von Boney M. Rivers of Babylon. Herr Gartmann, Sie haben sich den Musiktitel ausgesucht. Gibt es da vielleicht einen Grund?
Also das ist ja die Zeit, wo ich meine Frau kennengelernt habe und das war ein Hit, der dort top aktuell war und ich bin heute noch mit der Frau zusammen und das ist auch nicht mehr selbstverständlich. Darum erinnere oder höre ich das Lied immer wieder um gerne.
Dankeschön, Jürg Gartmann, und Dankeschön, Patrick Stalder, dass Sie da gewesen sind. Am Mikrofon verabschiedet sich Nathalie Bagno.
Grischa Leute. The rivers of fire.